Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen, euch alle zu sehen. Das ist schön. Und wir wollen heute Morgen aus dem Worte Gottes, haben wir schon in der Schriftlesung gehört, das Leben der Naomi betrachten, nicht der Ruth. Die Ruth steht immer im Fokus, aber wir wollen uns heute Morgen mal mit Menschen betrachten, die so am Rande stehen. Nicht? Es gibt in der Bibel zahlreiche Menschen, Männer und Frauen, die so, wie sagt man, in der zweiten und dritten Reihe stehen. Meist steht im Fokus Paulus und Johannes und die großen Gestalten des Alten Testamentes, Abraham, Mose. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Leute, wichtige Diener, Epaphroditus zum Beispiel im Neuen Testament, der die Gemeinde in Kolossä gegründet hat, der ein treuer Beter und Diener des Apostel Paulus war. Und so gibt es viele andere und heute wollen wir uns einmal mit Naomi beschäftigen. Ich lese zum Verständnis nochmal einige Verse weiter. Da sagte sie, die Naomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk, die Orpha, zurückgekehrt. Kehre auch du, Ruth, deiner Schwägerin nach. Ruth aber sagte, dringe nicht in mir, dich zu verlassen, von dir wegzugehen. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben sein. Soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich scheiden. Als nun Naomi sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, ließ sie ab von ihr, ihr zuzureden. So gingen sie beide nach Bethlehem und kamen, und es geschah, als sie nach Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? Sie aber sagte zu ihm, nennt mich nicht Naomi. Naomi heißt die Liebliche. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer bin ich zurückgekehrt. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ist und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Das war so im April. Ja, Naomi, das ist eine spannende Geschichte. Ruth ist eine schöne Liebesgeschichte. Empfehle ich jedem mal zu lesen. Es ist eine romantische Liebesgeschichte mit einem Happy End. Aber wir wollen uns heute mit Naomi beschäftigen. Unser Leben verläuft ja nicht immer so gleichmäßig, wie wir uns das wünschen, nicht? Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf, heiraten, Kinder, alles schön, Paletti, guter Beruf, nicht? Karriere, alles prima, bis zur Rente, schön. Und dann sanft im Esssessel irgendwo, dann einschlafen im hohen Alter. Nein, das Leben verläuft nicht immer so. Es gibt Brüche, es gibt Krankheiten, es gibt Katastrophen. Es gibt viel Verlockungen in dieser Welt. Alkohol, Drogen, nicht? Und viele andere Dinge, die uns abbringen können von dem Weg. Und die Bibel zeigt uns am Beispiel von Männern und Frauen, wie es geschehen kann und will uns warnen. Die Bibel ist uns geschrieben zur Belehrung. Also kein Lesebuch, Geschichtsbuch zum Amüsieren, sondern zur Belehrung. Und Petrus, glaube ich, sagt das, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Also wir brauchen die Korrektur für unser Leben, um nicht in dieser Welt zu versumpfen. Also, für den Prediger ist es eine besondere Herausforderung, diese Menschen in der dritten Reihe einmal zu betrachten, wie Gott, hier bei der Naomi, die Scherben ihres zerbrochenen Lebens wieder zusammenfügt in seiner Liebe. Und das ist spannend. Da merken wir, Gott hat einen Plan mit den Menschen. Gott ist nicht planlos. Wir sind oft planlos, treffen Entscheidungen aus dem Bauch heraus und bedenken nicht die Folgen. Aber der Reihe nach. Das Geschehen spielte zur Zeit der Richter, so lesen wir in den Anfangsversen. Das war ungefähr 1350 vor Christus. Das Buch Ruth ist wie eine Oase. Es ist eingefügt zwischen dem Buch Richter und dem 1. Samuel. Das Buch Richter ist ein Buch, das uns zeigt, Gott ist der Leiter und Führer des Volkes und er regiert durch Richter, also indirekt eine Theokratie. Es ist eine Zeit des Abfalls von dem lebendigen Gott. Eine Zeit blutiger Kriege, von Gottlosigkeit, Korruption. Die Priester waren nicht treu. Und 1. Samuel lesen wir die Geschichte von Hannah, so beginnt das ja. Und da erweckt sich Gott einem Propheten wie Samuel, der dem Volk dient. Aber auch dieses 1. und 2. Samuel ist ein Zeichen davon, wie sehr es im Glaubensleben Israels auf und ab geht. Und dazwischen ist diese Liebesgeschichte von Ruth. Überhaupt, es ist eine Provokation, dass dieses Buch Ruth heißt. Ruth ist eine Moabiterin, eine Heidin. Was sucht die denn im Alten Testament? Aber wir sehen, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Man ist überrascht. Wir fragen heute gar nicht mehr, auch Buch Ruth, ja, ist uns geläufig, ne? Ist eine Moabiterin. Die Moabiter gehörten zu den Feinden Israels, aber der Reihe nach. Also, das Buch Ruth ist so dazwischen. Und wenn wir das weiterlesen, 2. und 3. Kapitel, wie Boas seinen Knechten begegnet, der sagt nicht guten Morgen, der sagt, der Herr sei mit euch. Und was sagen die Knechte? Der Herr segne dich. Tolles Betriebsklima. Ja, können wir von lernen. Ist das in deinem Betrieb, in deinem Betrieb, ist auch so? Begrüßt ihr euch so? Wunderschön. Also Naomi heißt die Liebliche, eine schöne Frau, und Elimelech heißt, mein Gott ist König. Und sie wohnten in Bethlehem, hatten 2 Söhne, ihnen ging es wirtschaftlich gut, gut situiert, würden wir heute sagen, gute Mittelschicht. Nicht? Heute würde man sagen, haben ihr Auskommen und alles in Ordnung. Nicht? Schöne Familie. Und doch plötzlich passiert was. Was passiert? Nicht in der Familie, von außen. Was würden wir machen, wenn zwar unsere Familie in Ordnung ist, aber plötzlich bricht der Euro zusammen. Und Montag bleiben die Geschäfte zu. Keiner verkauft mehr was. Haben wir alles schon erlebt in Deutschland. Also von außen können Dinge einwirken. Dahinter steht der lebendige Gott, dessen Wege wir so schnell nicht verstehen. Wir verstehen die Wege erst dann vom Ende her. Also der Reihe nach. Es kommt eine Hungersnot über das Land. Was macht man dann? Naomi und Elimelech sagen, naja, das, was vielleicht viele machen, auch heute machen würden, wir gehen auf der Suche nach einem besseren Leben. Die ganzen Migranten sind unterwegs. Ja, ist doch legitim. Sie suchen ein besseres Leben in ihrem Land. Zerschossen, Korruption, Vetternwirtschaft, die Gelder versickern irgendwo, die Entwicklungshilfe. Sie machen sich auf den Weg. Und Naomi macht sich auch auf den Weg mit ihrem Mann Elimelech. Aber da liegt schon eine Frage zwischen. Warum warten Sie nicht? Warum warten Sie nicht, bis Ihr Gott handelt? Sie sind doch das auserwählte Volk Gottes. Gott prüft Sie vielleicht durch die Hungersnot. Wie er auch sein Volk geprüft hat, nicht? In der Wüstenwanderung, da hat er sein Volk auch geprüft. In 2. Mose lesen wir das, nicht? Da zogen sie 3 Tagesreisen weit in die Wüste, brachen vom Schilfmeer aus und fanden kein Wasser. Da schrien sie zu Mose, wir haben kein Wasser. Und Mose schrie zu Gott, wir haben kein Wasser. Und was machten die? Dann fanden sie endlich Wasser. Aber das Wasser war bitter. Mara. Bitteres Wasser, bah, ungenießbar. Da schrien sie wieder und dann sagte Gott, nimm ein Holz und werf es in das Wasser. Dann wird es süß. Und Mose gehorchte. Und das Wasser wurde tatsächlich süß. Und das ist ein schönes Beispiel für das Kreuz. Jesus. Jesus ist gekommen, dass das Bittere süß wird, dass das Unansehnliche durch Gottes Eingreifen ansehnlich wird, genießbar wird. Auch hier bei Naomi und Elimelech hätte man erwarten können, wir warten auf den Herrn. Als Christen würden wir sagen, wir beten, bevor wir uns aufmachen, beten wir. Und dann warten wir. Wir sind ja alle sehr geduldig. Ich bin auch sehr geduldig, ne? Meine Frau kennt das, sie verdreht schon den Augen, ne? Ja, ja, so geduldig bin ich. Nein, wir sind alle nicht geduldig. Wir sind selbstbewusst, wir wollen die Entscheidung in der Hand nehmen. Wir meinen, wir können das. Und dann kann es passieren, dass wir Schiffbruch erleiden. Dass alles daneben geht. Und das ist ja auch so einen Fall. Naomi und Elimelech brechen sich auf. Wohin gehen sie? In das Land der Gottlosigkeit, nach Moab. Das waren die Feinde Israels. Ja, so ein Stückchen Kuchen erhaschen von den Tischen Moabs. Ja, das wollten sie. Sie suchen Zuflucht. Wer waren denn die Moabiter? Das waren die Nachkommen von Lot und seiner ältesten Tochter, Inzucht. Ja, und die älteste Tochter gebar einen Sohn von ihrem Vater, der hieß Moab. Und der andere von der jüngeren Tochter, der hieß Ben-Ami, das sind die Nachkommen von den Ammonitern. Heute kennen wir das von Jordanien, die Hauptstadt Amman. Also das sind dann die Folgen. Und die Hungersnot scheint doch sehr groß gewesen zu sein. Sie machen sich auf, wischen alle Bedenken hinweg, sagen, wir schaffen das. Wir sind eine Familie, 4 Personen und machten sich auf den Weg. Ja, es können Lebensumstände eintreten. Die sind schwierig. Mir sagte mal eine Schwester, ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie war Lehrerin und war in der Ausbildung, war die Ausbildung zu Ende, soll sie zurückgehen zu ihren Eltern, soll sie hier bleiben? Und ja, sagte sie so schön, es fällt kein Zettel vom Himmel. Ich bete und bete, es fällt kein Zettel vom Himmel. Nein. Und dann hat sie eine Entscheidung getroffen unter viel Gebet. Sie wusste nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Und ist zurückgegangen. Und das war genau die richtige Entscheidung, denn da bei ihren Eltern hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt, geheiratet und sind eine gute, schöne und für den Herrn brauchbare Familie geworden. Das nur als Beispiel. Gott erhört unser Gebet, wenn wir ihn fragen. Also in Moab angekommen, heißt es ja, hatten sie 2 Söhne und dann passiert das erste Unglück. Elimelech, ihr Mann, starb. Ihr Leben, eine Witwe im Altertum hat überhaupt keine sozialen Rechte. Sie ist am ganz unteren Ende der Skala der Menschen. Aber sie hatte noch 2 Söhne. Die hießen Kilion und Machlon. Und Kilion heißt Schwächling oder Schwacher. Und Machlon heißt Schmächtiger. Also die Namen verraten uns schon etwas. Sie waren nicht ganz gesund. Und die 2 Söhne starben dann auch. Und dann blieb Naomi allein zurück mit den 2 Schwiegertöchtern, mit 2 moabitischen Frauen. Ja, ihr Lieben, das ist eine Katastrophe. Tiefer geht es nicht. Was macht die Frau denn jetzt? Ja. Was sagt sie? Ich bin voll ausgegangen und leer komme ich wieder, sagt sie nachher. Das stimmte aber nicht. Sie kommt nicht leer wieder. Sie hat die Ruth dabei, aber das ist ein anderes Thema. Also am Tiefpunkt angekommen, ohne Hoffnung, ihre soziale Stellung ist gleich 0. Was soll sie machen? Und ich kann mir vorstellen, dass sie an einem Punkt war, wo sie fragt, bin ich Gott gleichgültig? Habt ihr mal solch eine Situation erlebt, wo ihr vom Gefühl sagt, hat mich Gott, glaube ich, verlassen oder Gott liebt mich gar nicht? Ich packe einen Griff nach dem anderen immer daneben. Ich habe immer Pech. Was ich auch tue unter Gebet, es geht immer daneben. Da kann man wirklich verzweifeln. Denk mal an Hiob, hat alles verloren. Selbst seine Gesundheit hat er verloren. Dann kommen seine 3 Freunde und reden dummes Zeug. Also an einem Tiefpunkt ist sie angekommen. Jemand sagte mal, wer den falschen Weg wählt, wird nie am richtigen Ziel ankommen. Das war hier bei Elimelech und Naomi ähnlich. Obwohl ihr Wunsch legitim war, nicht? Also menschlich gesehen war es durchaus legitim. Aber es war nicht geistlich, die Entscheidung. Bei ihrem Weg nach Moab kamen sie am Toten Meer vorbei. Ich weiß nicht, wer von euch das Tote Meer kennt. 428 Meter unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt der Erde. Tiefer geht's nicht. Meine Frau und ich, wir waren in Israel und dann von Engedi, dieser Oase, wo Saul sich versteckt hatte, wenn man da zurückblickt und sieht, das blaue Meer, das Tote Meer, schön, romantisch, es ist warm, die hellen Steine der judäischen Wüste, es ist wunderbar. Aber das Tote Meer ist tot, da ist kein Fisch drin, kein Leben, kein Boot, kein Surfer, nichts. Da habe ich mal unseren Guide gefragt, unseren Führer, ja, man kann doch da mit dem Boot fahren, ist doch schön. Ja, sagt er, das geht nicht. Sofort die Ruder, die verkrusten sofort von dem Salz, von dem starken Mineral. Du kannst dann, und wenn du gebadet hast, musst du dich abduschen. Und wirst du ganz von den Mineralen, das wird ja, es wird mehr verdunstet, ja. Es wird immer mineralhaltiger, immer salzhaltiger. Also das Tote Meer ist so ein Sinnbild von Naomi. Sie war ganz tief wie das Tote Meer, ganz tief. Tiefer geht's nicht. Aber im Toten Meer kann man nicht ertrinken. Nein. Die Botschaft heißt, du kannst noch so tief abstürzen. Du ertrinkst nicht, du gehst nicht unter. Die Gnade trägt dich. Am tiefsten Punkt der Erde, am tiefsten Punkt deines Lebens gehst du nicht unter. Die Liebe Gottes trägt dich. Das ist die Botschaft. Und hier bei Naomi ist auch der Glaube am Tiefpunkt. Aber die Liebe Gottes ist nicht abhängig von unserem Wohlverhalten. Nein, nein, die Liebe Gottes ist da. Wir haben in einem Sonntagsschullied mal früher gesungen, die Liebe Gottes ist immer da, sie scheint täglich und also sie scheint bedingungslos. Sie richtet sich nicht nach unserem Wohlverhalten. Natürlich ist der, der Jesus nachfolgt, besonders gesegnet. Aber der, der sich von Gott abwendet, der Christ, der durch Krisen geht, durch Zweifel geht, der ist nicht von Gott verlassen. Die Gnade trägt ihn. Und selbst wenn er ganz unten ist und nicht mehr weiter weiß, die Gnade trägt ihn. Und noch mehr, das Tote Meer ist zwar tot, aber die Salze, da wird heute Dünger rausgemacht, es werden Kosmetika rausgemacht, es werden Dinge hergestellt, die zum Leben dienen. Das ist das Geheimnis. Und so sehen wir auch hier, die Wege Gottes mit der Naomi dienen dazu, Wege des Lebens zu finden, wo wir nur Ausweglosigkeit sehen. Nein, Gott lässt dich nicht ertrinken. Das mussten auch die Jünger lernen auf dem See Genezareth. Da heißt es, da schlugen bereits die Wogen in das Boot. Stellt euch mal vor, du bist mit dem Boot unterwegs, mit einem Paddelboot oder Ruderboot und die ersten Wellen schlagen schon rein. Panik ist angesagt. Handy funktioniert nicht, nicht? Kein WLAN oder keine Verbindung. Ja, und dann? Was sagt Jesus, als sie ihn weckten? Die Jünger waren ja massiv. Ne? Ist es dir egal, dass wir hier umkommen? Du schläfst hier, nicht? Kleingläubige, sagt er. Wir zweifeln ja schnell an der Liebe Gottes. Geht's uns schlecht? Sind wir krank? Oder ist man arbeitslos, Job verloren? Karriereknick oder Probleme mit der Gesundheit, mit der Ehe oder sonst was? Dann denken wir auch, Gott hat mich verlassen. Ich kann mich noch so abstrampeln. Dann bedauern wir uns selbst. Dann kommt das sogenannte Selbstmitleid. Nein, davon können wir von Naomi lernen. Sie hat kein Selbstmitleid. Sie meint zwar, Gott hat mich verlassen, aber das stimmt nicht. Gehen wir ein Schrittchen weiter. Ja, von Naomi können wir lernen. Sie bleibt jetzt nicht hocken und sagt, na ja, die bösen anderen sind schuld. Wir machen ja gerne andere verantwortlich für unser Elend. Ne? Die sind schuld oder die Politik ist schuld oder irgendjemand, sondern wir müssen uns selbst an die eigene Nase fassen. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, sagt das Sprichwort. Als Jona in dem Schiff war und er wollte ja nicht sich von Gott gebrauchen lassen, da lesen wir im Buch Jona und Gott sandte einen schweren Sturm und das Schiff hatte große Turbulenzen und die ganze Mannschaft war in Aufregung, haben dann die ganze Takelage über Bord geworfen. Und wo war Jona? Der war unten im Schiffsraum, hat geschlafen. Und da sind sie runtergegangen. Mensch, steh auf, ruf deinen Gott an. Steh auf. Manchmal muss uns auch Gott mal aufrufen. Steh auf, jammer nicht rum. Nimm das Heft des Handelns in der Hand. Mach das Jammertal, das finstere Tal des Todes, nicht zu deinem ständigen Aufenthaltsort. Geh zügig durch das Jammertal. Beispiel von Naomi. Sie hat gehört, dass es in Bethlehem wieder Brot gab, dass Gott sein Volk wieder heimgesucht hat. Aber zurückkehren, Leute, was werden die Leute sagen, nicht? Wir nehmen ja, die Meinung der Nachbarn ist uns ja oftmals viel wichtiger. Nein, Naomi setzt sich über alle Bedenken hinweg und sagt, nein, ich gehe zurück. Sie macht sich auf. Ihr Lieben, das ist ein weiser Entschluss. Sich aufzumachen, wie bei dem verlorenen Sohn. Gott muss erst die Umstände schicken, dass er ganz auf die, ich sag das mal mit meinen Worten, auf die Schnauze liegt. Dann kommt mancher erst zur Besinnung und denkt über sein Leben nach. Mein Vater war im Krieg und war schon geografisch weiter wie Moskau. Er war bei den Nachrichten, hat Leitung gelegt. Und dann im Trommelfeuer der Russen mussten sich zurückziehen bei minus 40 Grad. Und dann sagt mein Vater mir, da habe ich mir erst einmal die Frage gestellt, was tun wir überhaupt hier? Was haben wir hier verloren? Nichts. Uns wurde eingeredet, wir brauchen Lebensraum im Osten. Alles Lüge. Aber die Fragen kommen erst dann, wie stellt man sich, wenn es nicht mehr weitergeht. Wenn man im Trommelfeuer der Not steht, dann stellt man sich solche Fragen. Weise sind wir, wenn wir uns vorher Fragen stellen. Und wenn wir weise sind, den Weg mit Gott, mit Jesus gehen und ihn fragen, Herr Jesus, du siehst, dass ich vor einer schweren Entscheidung stehe. Hilf du mir, die rechte Entscheidung zu finden, so wie du es willst. Das ist die richtige Haltung. Jammern hilft nicht, Selbstmitleid hilft nicht. Also, Naomi macht sich auf. Nicht aufgeben. Ihr Lieben, das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, ist, wenn wir aufgeben, wenn wir kapitulieren, da wartet der Teufel nur drauf. Kapituliert. Jetzt auch das Thema Ehe für alle. Das wird in den Medien hochgekocht, als ob es überhaupt kein anderes Anliegen in Deutschland gibt. Und die Leute werden ja geblendet. Ja, warum denn nicht Ehe für alle? Wird einem doch nichts weggenommen? Nein, das ist ein Dammbruch, ein sittlicher Dammbruch unserer abendländischen Kultur. Das ist erst der Anfang. Dann wird auch Sexualität mit allem Möglichen sein, mit Tieren, mit Kindern, mit allem Möglichen. Wo gehen wir denn hin? Nachzulesen bei den Babyloniern im Altertum. Die sind untergegangen. Das fängt immer mit der Sexualität an, mit der Zügellosigkeit. Das alte Rom ist genauso untergegangen. Korruption, Zügellosigkeit, Sittenlosigkeit. Solche Völker gehen unter. Das ist Naturgesetz, kann man schon fast sagen. Aber das nur am Rande. Also, Naomi sagt, ich gehe zurück. Jona, steh auf, ruf deinen Gott an. Gott hat seinem Volk wieder Brot gegeben. Und Naomi hat Glaubensmut. Sie vertraut Gott, auch wenn sie sagt, ja, ich heiße jetzt Mara, die Bittere. Der Herr hat mir Bitteres zugefügt, meint sie. Ja, es ist ja auch bitter, das muss man ja sagen. Menschlich gesehen ist das ganz bitter, alles zu verlieren. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hat Wunderbares mit ihr vor. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, auch wenn du denkst, ich bin ja völlig unbedeutend. Ich bin auch völlig unbedeutend. Wo fühle ich mich? Wer bin ich denn? Nicht? Also, wir sind ja alle unbedeutend. Gott sucht solche unbedeutenden Leute. Die Bedeutenden kann er nicht gebrauchen, die sind viel zu hochnäsig. Ne? Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, 1. Korinther 1. Zu denen gehörst du und ich. Da sind wir also in guter Gesellschaft. Naomi hat Glaubensmut, sie kehrt zurück. Sie hat den Mut zur Wirklichkeit. Wir dürfen uns bei schweren Schicksalsschlägen, sage ich mal, dürfen wir uns selbst nichts vormachen. Wir müssen nüchtern und sachlich bleiben. Und wir müssen Mut haben, aufzustehen und der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen und dann voller Glauben und Vertrauen auf Gottes Hilfe eine Entscheidung treffen. Und nicht liegen bleiben. Manche Menschen bleiben dann hinterm warmen Ofen liegen und jammern und schimpfen auf die böse Welt. Das verändert nichts. Wir haben heute einen Arbeitsmarkt, der sehr oft sehr gespalten ist. Und wenn man am eigenen Ort keine Arbeit findet, habe ich auch zu meinen Kindern gesagt, dann müssen wir woanders Arbeit suchen. Nicht nur in Deutschland, es gibt überall, überall wird Brot gebacken, überall gibt es nette Menschen. Unser Jüngster ist jetzt in der Schweiz, unser Ältester ist jetzt noch in Reken, also im Bahnhof Reken, ein Ortsteil weiter. Aber so ist das, da darf man nicht rumjammern und überall hat Gott seine Leute und überall ja, gibt es Brot zu essen. Glaubensmut, Vertrauen in Gottes Führung, aufmachen, nicht liegen bleiben, nicht im Tal, im Jammertal hängen bleiben. Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 9, Vers 22 zu der blutflüssigen Frau, die dann zitterte, als sie merkte, als der Jesus sagte, es ist Kraft von mir ausgegangen? Da sagt er jetzt zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Aha, der Glaube hat dich geheilt. Also, wenn du eine Entscheidung triffst, in Bezug auf Jesus, auf Gott, und bittest ihm um Hilfe und Weisung und handelst, dann hast du eine Glaubensentscheidung getroffen. Dann wird dich der Glaube heilen und helfen. Das ist die Lehre daraus. Paulus sagt im Philipperbrief, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich nach vorn, nach dem, was vor mir liegt, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus. Also, Paulus schaut nicht zurück. Viele schauen ja zurück. Ach, früher war alles besser. Nee, war nicht alles besser. Paulus schaut nach vorn. Es gibt noch viel zu tun. Und auch wenn man älter ist und alt ist, es gibt noch viel zu tun. Und auch wenn man als Senior ist, man kann noch viel lernen und dazulernen. Man lernt nie aus. Wir können nie sagen, so jetzt lerne ich nichts mehr. Es mag vielleicht auch eine Herausforderung sein. Aber lernen ist schön, wenn wir die Bibel lesen, da lernen wir das Wesen Gottes kennen. Wir lernen ihn kennen, wie er auf unergründliche Weise Menschen führt. Und dann staunen wir nachher. Ach, Gottes Wege sind ja herrlich. Und so finden wir diese moabitische Frau, diese Heidin, die Feinde Gottes, finden wir im Geschlechtsregister des Herrn Jesus, des Messias, Matthäus 1. Ihr Lieben, das ist atemberaubend, wie Gott handelt. Und diesem großen Gott darfst du dich anvertrauen. Der führt auch dein Leben. Zurück zu Naomi. Naomi geht zurück und kommt nach Bethlehem. Die ganze Stadt läuft zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch Zweifel gehabt haben. Wie wird man mich empfangen? Wird man sagen, guck mal, da kommt sie, jetzt kommt sie angekrochen, nicht? Wir Menschen können ja so ganz schön fies sein, ne? Jetzt kommt, will sie wieder was haben, ne? Sie kommt zurück und sagt alleine, und ich sagte vorhin schon, sie kommt nicht alleine. Sie hat die Ruth dabei. Und wenn wir das lesen von der Ruth, ihre geistliche Haltung, dein Gott ist mein Gott, wo du bist, will auch ich gehen. Ihr Lieben, dann geht unser Herz auf. Wo finden wir das heute noch? Das ist Treue. Ich bin treu. So wie Gott auch treu ist. Treue heißt ja, ich stehe zu dir. In guten wie in schlechten Tagen. Ob du jung oder alt bist und wenn du nichts mehr tun kannst und ganz alt bist, ich stehe zu dir. Das ist ein Bild der Treue Gottes. Der hebt und trägt dich bis ans Ende, bis du bei ihm bist. Er ist die Quelle des Lebens. Zu ihm gehen wir zurück. Das ist das Schöne. Also, Naomi kehrt zurück. Die ganze Stadt gerät in Aufregung. Naomi ist nicht allein. Sie hat Ruth dabei. Bei der Verabschiedung ist auch noch etwas ganz Interessantes zu lesen. Da heißt es, die beiden Schwiegertöchter weinten. Und da heißt es, Orpha küsste Naomi. Schön. Die beiden waren auch wirklich ein Herz und eine Seele mit ihrer Schwiegermutter. Also Orpha küsste die Naomi. Und dann von der Ruth heißt es, Ruth hängte sich an Naomi. Hängte sich. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied. Sie liebte sich nicht nur, sondern sie hängt sich an ihr. Hängen heißt ja festhalten, befestigen, dicht folgen. Eine tiefe, gefühlsmäßige Bindung an Naomi. Sie hängt sich an ihr. Und ich habe mir die Frage gestellt, hängst du auch so an Gott, an Jesus? Ist er auch so dein Mittelpunkt? Kein formaler Gottesdienst, kein formales Glaubensleben, ein Hängen an ihn, an Jesus. Dein Gott ist mein Gott. Der Geist der Bitterkeit, in diesem Geist kehrt sie um. Und es war zu Beginn der Gerstenernte. Und so langsam komme ich auch zum Schluss. Dann wendet sich das Blatt. Naomi und Ruth ist allein und Ruth macht sich sofort auf, weil es Gerstenernte ist, hinter den Schnittern herzugehen. Also die haben jetzt geerntet und dann fielen so ein paar Ähren immer runter und dann war es üblich, dass man aufgestanden ist, so die armen Leute sind dann daher und haben dann ja die restlichen Gerstenkörner aufgesammelt. Dann kommt Boas und sieht die Ruth und sagt dann zu den Schnittern, lasst mal extra etwas fallen. Ja, und ganz stolz kommt die Ruth dann zu Naomi zurück. Sieh mal, was ich alles gesammelt habe. Und da war ein Mann, der war sehr freundlich zu mir. Boas. Ja, sagt die Naomi, das ist ein Verwandter von uns. Der wird uns vielleicht lösen. Er ist ein Löser. In Israel war das so mit der Schwagerehe ein bisschen verschwurbelt. Und schließlich wird dann Boas, ich verkürze das jetzt mal, Boas heiratet die Ruth. Und dann bekommt Ruth ein Kind und es ist der Obed, der Vater von Isai. Und Isai ist der Vater von David. Da sehen wir, da fügt sich wieder die Heilslinie. Das hat Gott geführt. Und am Ende hält Naomi ihren Enkel in der Hand. Und ihr Leben ist reich beschenkt. Ihr Lieben, das Ende ist immer kostbar. Von Hiob heißt es auch, der Herr gab ihm alles zurück und noch vielfältiger und noch mehr Söhne und Töchter und wie sie alle hießen, Zimmet, Blüte und Täubchen und herrliche Namen, wunderbar. Nicht? Und Hiob starb alt und lebenssatt. Aber vorher war es ein Kampf. Und die Bibel will uns belehren, dass wir nicht aufgeben. Ich fasse nochmal die wesentlichen Punkte zusammen. Eigenwille und Ungehorsam können uns den Segen Gottes rauben, zur eigenen Entscheidung. Durch das tiefe Tal des Scheiterns und der Nöte und der Betrübnis sollen wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Glaubensvolle Entscheidung treffen. Aufstehen, Mut zur Umkehr, hoffen allein auf die Gnade. Und daran denken, dafür ist uns die Bibel gegeben, das Ende ist köstlicher, schöner und reicher und lieblicher als der Anfang. Und die Lehre daraus, Punkt 5, der Herr Jesus hat einen Plan auch für dein Leben. Vertraue ihm, er wird dich gut und richtig führen. Amen.